Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance, dein Podcast zu den Themen Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Suhrmann, Hufpflegerin, Pferdeverhaltensberaterin und Wirtschaftspsychologin und du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche hilfreiche Tipps und Wissen, um die Hufgesundheit deines Pferdes zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd auf- und auszubauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Dr. Veronika Klein zu Gast, die wahrscheinlich schon viele durch ihre Präsenz auf Instagram und mit ihren Kursen kennen. Aber Veronika, herzlich willkommen und stell dich doch gerne selbst auch noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du für die, die es noch nicht wissen?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ja immer, auf der anderen Seite zu sitzen und quasi, dass ich mal interviewt werde und nicht der Podcastgeber bin. Wer bin ich? Ich bin Fachärztin für Pferde und habe noch so ein paar andere Sachen gemacht, Chiro-Trainer. Und vor ein paar Jahren war der Frust in der Praxis zu groß. Und dann habe ich ja einen Podcast gestartet. Und daher kennen mich wahrscheinlich einige, aber nicht alle. Das denken immer so viele. Aber ich glaube, ganz viele in der Pferdewelt habe ich noch nicht erreicht. Es gibt ja Millionen. Von daher, da ist, glaube ich, noch viel Potenzial nach oben. Aber dieser Podcast sollte für meine Pferdebesitzer sein, die ich betreuen durfte in der Pferdepraxis. Dass, wenn sie quasi ein Problem hatten, einen Termin hatten, weil ihr Pferd Hufrehe hat, dass sie sich aus fundierter Quelle einmal informieren konnten, kurz und knackig, weil ich dann gemerkt habe, dann ist die Zeit am Pferd so viel effektiver genutzt. Die Fragen sind viel spezifischer und wir bringen einfach für das Pferd das beste Ergebnis. Zeittechnisch für mich ein großer Gewinn, weil wenn ich draußen stehe und ich soll von Adam bis Eva alles erzählen zu dem Thema, es kommt nicht so strukturiert. Ich habe auch oft da nicht die Zeit gehabt, weil schon der Kolika in der Warteschlange hang. Von daher war das auch für mich natürlich eine große Erleichterung und für die Pferdebesitzer. Auch hier, wenn ich das alles erzähle am Pferd, war natürlich irgendwie der Schock gerade groß wegen der Diagnose. Und dann, ja, wie soll man das alles sich merken? Das weiß man auch. Man merkt sich von den gesprochenen Worten erschreckend wenig. Das liegt jetzt gar nicht per se an der Person, sondern das ist einfach allgemein so. Was wir uns behalten, ist eher das Gefühl davon. Und deswegen war das so meine Art, die Praxis auch zu optimieren, dem Frust zu entgehen, auch früher anzusetzen, präventiv, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, und so bin ich online gerutscht. Und das ist das, was man dann nach 10 Jahren Praxis, bin ich jetzt quasi ja nur noch komplett online unterwegs und darf präventiv als Tierarzt arbeiten, was ich auch als großes Privileg sehe, weil es auch für meine Gesundheit eine lange Reise war. Auch ich habe eher Raubbau an meinem Körper betrieben als Tierarzt und auch da seinen eigenen Weg zur Gesundheit zu finden, ist immer so was Begleitendes auf dem Weg gewesen.
Ja, und was war für dich dann der ausschlaggebende Punkt, dass du dich dafür entschieden hast, beim Pferdebesitzer auch in deinem Online-Business anzusetzen und nicht Fachweiterbildung für Tierärzte zum Beispiel anzubieten?
Auf die Idee bin ich tatsächlich überhaupt nie gekommen, lustigerweise. Und das sagen so viele. Ich unterrichte ja wirklich eigentlich, nicht nur eigentlich, aber Pferdebesitzer durch und durch. Und natürlich, das eigentlich, weil ein paar Trainer und auch Tierärzte und Therapeuten natürlich in den Kursen drin sind, weil sie das für ihre Klienten und Patienten nutzen. Aber für mich war das die größte Stellschraube. Also der Pferdebesitzer ist der Experte für sein Pferd. Auch in Sachen Gesundheit oder besonders in Sachen Gesundheit, wer der entscheidet am Ende, wen ruft er an, was schüttet er in den Trog, wo wohnt das Pferd. Das habe ja nicht ich als Tierarzt zu entscheiden und auch nicht der Therapeut oder der Trainer, sondern das entscheidet am Ende ja der Pferdebesitzer. Und ich habe da für mich einfach die größte Stellschraube gesehen, auch wenn ich meine Gesundheit, das ist ja das, was wir in der KKP-Welt auch machen, mit ins Boot hole, dass ich einfach, wenn ich mich mit anderen Augen sehe und auch mein Glas voll wird, kann ich auch dem Pferd mehr geben. Also ich fand einfach, der Pferdebesitzer war für mich und ist immer noch der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Pferdegesundheit geht. Und deswegen war das für mich der absolut logische Schritt, mit Pferdebesitzern zu arbeiten. Und ich hatte überhaupt nie die Idee, an Fachpersonal ranzugehen. Auch weil ich gesagt habe, naja, ich bin ja Haustierarzt. Also ich mache ja keine High-End-Medizin, sondern ich gestalte einen gesunden Alltag. Und habe mich dann gar nicht als so den Fachexperten wahrgenommen, auch heute nicht, um andere Tierärzte zu schulen. Weil es gibt natürlich Orthopäden und also Kardiologen auch fürs Pferd, die ja noch viel spezifischere Ausbildungen haben und viel tiefer in diesen einzelnen Fachgebieten sind, dass ich dachte, ja, von denen lerne ich. Aber was habe ich denen zu geben? Das war so mein Gedankengut, ob das jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber deswegen war das für mich tatsächlich nie eine Frage.
Ja, super spannender Einblick, weil die Frage stellt man sich vielleicht, wenn man selber im Businessbereich unterwegs ist. Ich glaube, PferdebesitzerInnen machen sich da gar nicht so Gedanken drüber, aber trotzdem auch mal eine spannende Perspektive, das so zu hören. Und das ist tatsächlich auch die Stellschraube, an der ich gerne ansetze, wenn es um das Thema Hufgesundheit geht. Ich beschäftige mich auch ganz viel mit Pferdebesitzern und gebe denen auch bei meinen Hufbearbeitungsterminen immer ganz viel Wissen weiter. Und ein Riesenthema, was da immer wieder aufkommt, sind Sehnenprobleme. Und das Thema haben wir uns ja heute auch mal rausgegriffen, wo wir heute im Speziellen drüber sprechen wollen. Und Veronika, sag doch mal, warum sind Sehnenprobleme so alltäglich? Warum haben so viele Pferde Sehnenprobleme? Ist das ein hausgemachtes Thema, was die Pferdebesitzer eigentlich auch in der Verantwortung haben? Oder liegt das vielleicht auch an der modernen Zucht? Wie ist da dein Tierarztblick drauf?
Wie immer ist der Weg zu einer kaputten Sehne ein multifaktorielles Geschehen und auch meistens lang. Also es, was wir gleich ausmerzen können, ist der Mythos, der ist in ein Loch getreten und hat eine Sehne kaputt. Traumata spielen im einstelligen Prozentbereich wirklich das Problem bei Sehnenproblematiken. Das heißt, es sind eher wiederkehrende Mikroläsionen. Auch das ist tatsächlich inzwischen Studien belegt. Dass es das ist, was ich jeden Tag ein bisschen tue und dann aus ganz vielen Warten. Und Hufbearbeitung ist natürlich ein Teil davon, aber die Haltung gehört natürlich dazu, das Training gehört dazu, die Fütterung gehört tatsächlich auch dazu. Ja, die Sehnen können auch nur so stabil sein, wie wir natürlich die Baustoffe haben. Also da kommt natürlich sehr viel dazu. Da kommt auch der Sattel meinetwegen dazu und auch die Therapeuten, die um das Pferd herum sind. Also das ist ein langer Weg, der multifaktoriell ist zu einer kaputten Sehne. Und aus meiner Perspektive, ich habe ja diese Handlungspyramide und ganz unten steht ja die Haltung, weil da verbringt das Pferd 24/7, 365 Tage im Jahr sein Leben. Und ich sehe als Grundproblematik bei den Sehnen den Bewegungsmangel an, muss ich gestehen. Weil Sehnen sind ja sehr schlecht durchblutet. Das heißt, sie brauchen kontinuierliche, dauerhafte Bewegung, um derb elastisch zu sein, um ihre Funktionen zu haben. Und in fast jeder Halt oder jede Haltung ist ein Kompromiss. Und natürlich legen sie mehr Kilometer in einem Offenstall zurück. Aber auch da, wir machen ja viel GPS-Messung, ist es ja sehr unterschiedlich Winter, Sommer. Und auch je nach Offenstall ist es sehr unterschiedlich. Und viel Fläche bedeutet nicht immer viel Bewegung. Und so sehen wir schon, gut, bei den Boxenpferden sowieso, dass Bewegungsmangel ein Thema ist. Und sobald die Sehnen natürlich zu wenig Bewegung haben, dann habe ich das Problem, und das ist ja auch bei Gelenken der Fall mit wenn der Knorpel ja nicht durchblutet ist, auch hier Bewegungsmangel führt ja immer dazu, dass das Gewebe spröde wird, nicht seine Funktion machen kann. Und das Schlimmste ist dann immer lange Stehphasen und dann punktuell hohe Belastung. Und das ist natürlich der Alltag für viele Pferde. Sie stehen natürlich 23, 20 Stunden, manchmal auch nur 18, aber dann sind immer noch 18 Stunden übrig. Und dann werden sie punktuell einmal am Tag bewegt. Und dann kommt es natürlich ein bisschen auf die Lösungsphase an. Und dann kommen diese ganzen anderen Faktoren wie der Boden und die Hufbearbeitung und das Training. Aber wenn das Pferd 24 Stunden oder 23 Stunden davor in einer kontinuierlichen, normalen, für den Körper physiologischen Bewegung wäre, Bewegungspensum und auch Bewegungsmuster, weil der Box bewegen sie sich ja viel Drehbewegungen rückwärts, seitwärts, aber eben nicht gerade Strecke. Also wenn Pensum und Muster da wären, dann würde die Sehne auch keinen Schaden nehmen, wenn mal das Loch kommt oder das Training mal mit der Lösungsphase oder Aufwärmphase nicht so ideal gelaufen ist oder. Dann wäre das Pferd schon so stabil in dem Gewebe, dass es das alles abkönnte. Wie gesagt, es gibt natürlich die Ausnahmen, wo es wirklich ein Trauma ist, aber per se sind ja Sehnen super stabiles Gewebe. Ich meine, wenn man sich vorstellt, die springen über 1,60 Meter, landen dann in der Einbeinstütze auf dieser Gliedmaße, was das an Zugkraft aushalten kann, das ist ja immens. Das heißt, die gehen nicht einfach so kaputt. Und deswegen ist für mich das grundlegende Problem der Bewegungsmangel. Und dann kommt vieles on top natürlich.
Ist das dann aus deiner Sicht ein Problem, was hauptsächlich Freizeitpferde betrifft? Da gibt es ja, ja auch von bis, also auch die, die ambitioniert natürlich im Turniersport unterwegs sind, ein großes Trainingspensum haben. Aber es gibt ja auch durchaus viele Freizeitpferde, die eher so als Freizeitpartner gesehen werden, wo dann auch gesagt wird, Reiten ist gar nicht unbedingt gut für die Pferde, aber ist natürlich auch ein Potenzial, die Pferde natürlich dann viel Strecke vorwärts zu bewegen und das vielleicht zu kompensieren, was die Haltungsbedingungen dann vielleicht nicht leisten können. Und das ist wahrscheinlich eher im Freizeitbereich der Fall, oder?
Auch da kommt es extrem drauf an. Also ich kenne S-Springpferde, die im Offenstall wohnen und morgens nochmal in eine Führmaschine oder ans Laufband gehen und top gemanagt sind. Und natürlich werden die dann entsprechend, kriegt das Sehnengewebe einen gezielten Reiz. Auch das ist super wichtig. Und die bleiben super stabil und die können jahrelang, bis sie 21 sind, bis Olympia laufen und haben nie Sehnenprobleme. Also das kommt ja auf das grundsätzliche Management vom Pferd an. Da geht es bei den Sportpferden, wenn wir in dieser Schublade denken, da ist eher die Überbelastung, ne, dieses lange Stehen und punktuell zu hoch. Wir haben aber natürlich auch die andere Seite, dass wir Sehnen kaputt schonen können. Mhm. Weil wenn ich natürlich keinen überschwelligen Reiz in Gewebe einsetze, dann hat der Körper keinen Grund, stabiler zu werden. Also ich muss ihn schon aus der Komfortzone rausbewegen, damit der Körper denkt, hoppala, hier brauche ich Stabilität und deswegen fange ich an, mich umzubauen, um stabiler zu werden. Und man kann Pferde kaputt schonen und das passiert, wenn wir, wie gesagt, Schubladen denken wollen, auf der anderen Seite sehr viel, weil es ist für die Sehnen absolut kontraproduktiv, ein Pferd erst sechsjährig zu starten. Und es gibt ja diese Blase, ne, dass man sagt, das muss alles super schonend und ganz vorsichtig und so. Und dann werden die Pferde einfach mal nicht vor fünfjährig in die Hand genommen oder sechsjährig erst angefangen, irgendwas mit zu tun. Und dann haben wir die Phase, wo Sehnen eigentlich einen Reiz bekommen, um stabil zu werden. Und da können wir noch früher gehen. Da geht es dann ums Fohlenalter und die Aufzucht. Die haben wir dann verpasst. Und man weiß auch von Studien, dass Pferde, die quasi spezifisch dreijährig, nicht zu viel, aber gefordert werden, dass die Sehnen viel stabiler sind als die, die erst sechsjährig angefangen werden. Und Schritt führen im Wald an einem langen Strick ist kein Training. Auch das, ne, ist ja immer die Frage, wie kompensiere ich, weil das nur, weil ich die Strecke hinlege, aber das Pferd keine gesunde Körperhaltung annimmt und vielleicht durchhängt, dann hängt es in die unteren Stoßdämpfer. Und das sind wieder die Sehnen und die Fesselträger. Also drehen wir uns da so ein bisschen im Kreis. Von daher will ich gar nicht sagen, dass es nur das eine oder das andere ist, sondern die Ursachen, warum es passiert, sind unterschiedlich. Aber Sehnenschäden haben wir durchweg bei allen eigentlich.
Ja. Ja, aber eine spannende Perspektive und zeigt auch nochmal auf, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist und dass man sich da wirklich auch nochmal ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen muss. Gibt es denn aus deiner Erfahrung Sehnenprobleme, die besonders häufig auftreten? Wenn ich jetzt so an meine Arbeit als Hufbearbeiterin denke, da ist immer das, was ich am meisten höre, Fesselträgerprobleme und Hufrollenbefunde, wo ja auch die Sehne betroffen sein kann. Kann man das so pauschal sagen oder sind da alle Strukturen gleichermaßen betroffen durch die Bank weg? Ist das ähnlich wie bei dem Punkt, den wir gerade besprochen haben?
Es gibt Sehnen, die sind weniger betroffen. Nehmen wir die Bizepssehne oder die Strecksehne. Das kommt sehr selten vor, bis gar nicht. Gar nicht, ist ein großes Wort, aber so zum Einordnen. Und dann gibt es natürlich die Oberfläche, die tiefe Beugesehnen und Fesselträger. Die kommen natürlich deutlich häufiger vor. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen den Beugesehnen und dem Fesselträger, weil die Beugesehnen sind ja quasi Sehnen, die zum Bewegen der Gliedmaße da sind. Der Fesselträger trägt, der hat eher eine Bandfunktion, obwohl er immer mit den Sehnen in einen Topf geworfen werden. Das sind also zwei sehr unterschiedliche Strukturen in ihrer Funktion, auch wenn sie immer im gleichen Atemzug genannt werden. Und dann kommt es darauf an, was das Pferd, ich sage immer, beruflich tut. Mhm. Geht es Schritt in den Wald? Ist es ein Military-Pferd, Springpferd, Dressurpferd, Freiheit? voltigieren. Also was macht das Pferd so in seiner Freizeit, wenn du nicht dabei bist, ist ja auch so ein Punkt. Also wie wohnt es? Und je nachdem, wie es in seiner, also was es beruflich tut, haben wir öfters Sehnenprobleme bei den Beugesehnen oder der tiefen Beugesehne oder eben bei den Fesselträgern. Also das liegt ein bisschen daran, was das Pferd in seiner Freizeit oder beruflich, wenn man es so nennen möchte, tut. Und dann kann man schon sehen, dass Dressurpferde an bestimmten Strukturen häufiger Probleme haben als jetzt Springpferde, weil die Belastung an anderen Stellen unterschiedlich ist.
Was müssen PferdebesitzerInnen denn so grundsätzlich bei Sehnenschäden oder dann auch nach dem Sehnenschaden beim Antrainieren beachten?
In der Reha ist es halt relativ wichtig. Nochmal, Sehne ist nicht gleich Sehne, wie wir gehört haben. Das heißt, welche Struktur ist eigentlich betroffen? Ist es der Fesselträger? Ist es da der Körper, die Schenkel oder ist es die tiefe Beugesehne? Also welche Struktur ist wo und in welchem Ausmaß betroffen? Das gilt es schon mal zu wissen, wenn ich in das Reha-Training gehe, weil manchmal ist das für das eine eine Übung gut und für das andere eben nicht. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, in welcher Phase befindet sich denn dieser Sehnenschaden? Weil etwas, was in der ersten Woche hilfreich ist, ist im dritten Monat schädlich und andersherum. Das heißt, wir haben unterscheiden in drei Phasen. Wir haben quasi die instabile Phase, die kollagenbildende Phase und dann halt die akute Phase. Akute Phase ist so die erste Woche, ganz grob, ja. Das heißt, wenn ich in dieser Phase bin, halte ich mich an die Vorgaben des Tierarztes. Da steht eher Boxenruhe dran und vielleicht mal der Gang zum Schlauch, sowas in der Art. Aber da geht es erstmal darum, dass wir die Entzündung rauskriegen und die Schwellung minimieren, damit die Fasern entlastet werden. Und dann haben wir diese instabile Phase. Die ist im Training relativ gefährlich, weil das Pferd ist meist lahmfrei. Das Bein sieht wieder total toll aus und der Tierarzt hält den Ultraschall drauf und sagt, boah, das ist ja durchstrukturiert, super Verlauf und so. Und dann freuen sich alle. Aber es ist die instabile Phase und das ist halt Gewebe, was noch nicht die ursprüngliche Stabilität bekommen hat, wie es vorher war. Und wenn ich da jetzt einfach weitermache wie vorher, dann bin ich ganz schnell in der Rückfallschleife. Und das ist das, was leider sehr, sehr viel passiert. Und in der dritten Phase sind wir dann in der kollagenbildenden Phase und die kann bis zu 1 bis 2 Jahre dauern. Auch hier kommt es wieder darauf an, war so ein Loch drin oder hatten wir eine leichte Reizung, dann dauert das natürlich nicht 2 Jahre. Aber je nachdem, wie jetzt das Ausmaß war, dauert es eben bis zu einer Grundstabilität mindestens mal wieder das eine Jahr. In der Zeit macht zum Beispiel dieses Longieren am kleinen Zirkel in hohen Gangarten, wenn das Pferd so schräg in der Kurve liegt, ist nicht so förderlich. Springen natürlich oder auch laufen lassen sind solche Sachen, die wir natürlich als No-Go haben. Aber je nach Phase würde ich das Training natürlich anders aufsetzen. Und beim Antrainieren, ich bin ja ein großer Fan von Feedback-Schleifen, ich würde halt immer dem Besitzer beibringen, wie taste ich diese Sehne ab. Am gesunden Bein kann ich das ganz viel üben und dann vergleiche ich das kranke Bein und dann mache ich das vor dem Training und nach dem Training und am Tag danach, weil niemand wird wissen, wann du die 5 Minuten steigern kannst mit absoluter Sicherheit. Das geht nicht. Wir haben alle keine Kugel, wo wir reingucken können, die uns sagt, ja, jetzt kannst du 2 Minuten machen, jetzt kannst du 10 Minuten mehr machen, weil es hängt vom Alter deines Pferdes, vom Trainingszustand deines Pferdes, deinem Können vom Training ja auch her. Also wie trägt sich dein Pferd? Wenn er die oberen Stoßdämpfer gut nutzt, werden die unteren entlastet. Also auch wie gut bist du in deinem Können? Wie ist der Boden? Wie ist die? Es kommen dann so viele Faktoren dazu. Das heißt, du als Pferdebesitzer bist ja dann wieder der ausschlaggebende Punkt. Und wenn du diese Feedback-Schleife dann nutzt und du tastest die Sehnen ab, dann merkst du, okay, das war jetzt vielleicht zu viel. Das, finde ich, ist per se kein Weltuntergang, weil du wirst an ganz vielen Tagen beim Antrainieren mal zu viel oder aber auch mal zu wenig machen, wie wir gerade gehört haben. Und ich finde, das ist ganz normal. Niemand wird jeden Tag genau das Maß treffen, was die Sehne gut aushalten könnte, was ideal wäre, sagen wir es so. Das heißt, es gilt relativ engmaschig, selbst festzustellen, was war okay für die Sehne, was war zu viel für die Sehne und dann einfach durch die Feedback-Schleife es wieder ändern. Habe ich gestern 3 Kilometer gemacht, die Sehne ist doch ein bisschen warm oder ein bisschen druckdolent geworden, dann gehe ich wieder auf 2,5 Kilometer zurück, ich kühle vielleicht nochmal, vielleicht habe ich getrabt dann weiß ich, okay, ist noch zu früh. Also am Pferd, das Pferd ist dein Kompass, ist ja so mein Leitspruch im Trainingskurs, was ganz viele am Anfang nervt, weil sie hätten so gerne diesen Plan, der sagt, heute 5 Minuten, morgen 10, jetzt darfst du wieder Zirkel gehen. Aber es kommt halt auf dein Pferd an. Und wenn du lernst, es an deinem Pferd zu lesen beim Antrainieren, und da sind halt Kilometer, Zeitangaben, aber auch das Abtasten der Sehne beim Antrainieren, eine super Feedbackschleife, die man nutzen kann, kann man das selber als Besitzer sehr gut begleiten.
Ja, das ist, glaube ich, ja, der Wunsch, die Verantwortung auch so ein Stück weit abgeben zu können. Ich glaube, gerade so am Anfang, wenn man so eine Diagnose bekommt und dann die Verantwortung fürs Antrainieren auch wieder trägt, ist es ja auch das, was einem unwahrscheinlich viel Druck machen kann. Und dann wäre es natürlich einfacher, wenn man so einen Plan in der Hand hätte, der einem sagt, ja, so geht's. Setzt denn dein Trainingskurs auch genau an der Stelle an? Können PferdebesitzerInnen gerade mit solchen Problemen auch in deinem Trainingskurs da das Feedback bekommen und das selber erlernen, wie sie das erkennen können?
Genau, also Sehnenpferde haben wir sehr, sehr viel im Trainingskurs für die letzten Jahre begleitet. Und es gibt auch ein Befundkapitel, wo wir Training auf verschiedene Befunde nochmal spezifizieren. Da ist natürlich die Sehne mit drin. Auch wie man die Sehne abtastet, ist natürlich erklärt und mit Video gezeigt. Es lohnt sich immer, den Tierarzt vor Ort nochmal zu fragen, wenn er natürlich da ist, ob er einem das nochmal zeigen kann. Oder der Physio oder der Osteo, der kann das auch, dass man einfach nochmal auch vor Ort Hilfe bekommt. Aber ja, das ist einer der Schwerpunkte definitiv im Trainingskurs, sind die Sehnenpferde und auch die Asthmapferde. Das sind so zwei große Gruppen mit Befunden, die wir da im Trainingskurs sehr spezifisch auch betreuen, weil das einfach schon so viele hatten und wir sie da im Trainingskurs begleiten konnten.
Ja, du hast gerade schon mal kurz angerissen, dass man vor allem den Fehler machen kann, das Pferd zu schnell anzuschieben. Gibt es bei Sehnenproblemen noch andere Fehler, die häufig gemacht werden, wo man so ein bisschen aufmerksam und wachsam bleiben muss?
Zu wenig. Tatsächlich, das zu wenig ist auch hier ein Problem bei den Sehnenschäden. Es ist nicht förderlich, wenn jetzt der Tierarzt sagt nach 8 Wochen, so, ihr könnt jetzt mehr machen, ne, dass man sagt, oh, zur Sicherheit lasse ich einfach nochmal, mache ich nochmal 3 Wochen Schritt. Das ist tatsächlich nicht förderlich, weil dann fehlt dieser überschwellige Reiz ins Gewebe, dass das Gewebe eben sich umbaut. Von daher kann man auch zu langsam wieder antrainieren und oder einfach wegstellen. Ja, also auch das wird ja gemacht, gar keine Frage. Und es wird auch Situationen geben, wo das sinnvoll ist, weil das Pferd eben vielleicht sehr alt ist oder das Management, das alles nicht funktioniert. Gleichzeitig ist es schon so, dass der goldene Standard kontrollierte Schrittbewegung ist am Anfang, damit wir eben einen gezielten Reiz fürs Gewebe haben, damit die sich ausrichten und stabil werden. Also zu wenig machen oder einfach wegstellen ist kein Reha-Programm. Also das ist schon etwas, wo man auch nochmal kritisch hinterfragen sollte, warum man das macht. Mache ich das nochmal 3 Wochen, weil ich Angst habe, dass was Schlimmes passiert, dann sollte mir bewusst sein, damit schwäche ich weiter das Gewebe. Und warum stelle ich das Pferd einfach weg? Weil es einfacher ist oder weil das Management und das Alter und die Gegebenheit es einfach nicht anders zulassen? Wie gesagt, ich habe das auch schon empfohlen und begleitet, aber die besten Ergebnisse haben wir, wenn die Pferde wirklich kontrolliert Schritt bewegt werden am Anfang, damit wir eben diesen gezielten Impuls haben, auf ja auch ein bisschen festerem Boden. Also auch das wäre ein Fehler, auf zu weichem Boden oder auch knallharten Boden. Da, was das Pferd gewöhnt, wo kommt's her? Es ist ein Kutschenpferd, was immer auf Asphalt gelaufen ist oder eins, was, weiß ich nicht, in der Heide wohnt und durch tiefen Sand läuft. Die haben natürlich andere Sehnenstabilitäten, die sie grundsätzlich mitbringen. Aber per se, auch da würden wir uns natürlich einen Boden wünschen, der die Sehnen wieder gezielt so reizen, in Anführungsstrichen, also einen Reiz setzen, damit sie sich ausrichten und stabilisieren. Und da ist einfach das einfach wegstellen oder ewig Schritt gehen eben auch keine gute Idee, das so zu machen.
Mhm. Ja. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was noch keinen Sehnenschaden hat, aber ich habe vielleicht Angst davor, dass es einen bekommen könnte, gibt es da für mich Frühwarnzeichen, die mir das anzeigen, ob das Pferd vielleicht ja schon vorbelastet ist und besonders gefährdet ist für einen Sehnenschaden?
Exterieur natürlich. Also ich kann Seitenprofilaufnahmen machen und mal schauen, wie steht das Pferd denn da. Auch das hängt natürlich ein bisschen vom Trainingszustand an. Man kann ja schon gerade die Gliedmaßenstellung, wenn es rückständig ist, habe ich wahrscheinlich Verspannung, aber rückständig belastet natürlich mehr. Wenn die Pferde schon wirklich überlastete Sehnen haben, sieht man häufig, dass die vorne in den Karpalgelenken, also in Anführungsstrichen den Vorderknien, so ein bisschen reinklappen. Die sind dann so ein bisschen gebeugt. Kann man mal bei einer Siegerehrung angucken, wenn man nicht von vorne auf die Pferde, sondern von der Seite drauf guckt. Wenn die dann quasi so nach vorne kippeln, das zeigt, dass die Pferde die Beine entlasten, also die Sehnen in dem Fall. Und das ist ein Frühwarnsystem. Da muss ich eingreifen, weil wenn ich da nicht eingreife, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann einen schulmedizinisch nachweisbaren Sehnenschaden finden, relativ groß. Also exterieur zu schauen, wie ist die Gliedmaßenstellung. Dann natürlich Huf, nicht nur Gliedmaßen, sondern auch Hufstellung. Da kann ich natürlich auch hingucken. Auch da, je nachdem, wie lang die Zehe ist, kann natürlich die Belastung in der Achse wieder deutlich größer werden, dass man da frühzeitig eingreift. Das Abtasten kann man auch bei gesunden Pferden machen. Das macht ja Sinn. Also ich muss ja nicht erst die dick geschwollene Sehne finden, sondern es reicht ja, wenn der Fesselträger einfach plötzlich druckdolent wird. Das heißt nicht, dass der ein Schaden ist, aber anscheinend ist der überlastet. Und wenn ich dann mein Training anpasse, kritisch hinterfrage, wo könnte das hergekommen sein, dann wird aus dieser Überlastung kein Schaden. Also auch da das Abtasten für mich immer noch ein sehr gutes Mittel, um das zu finden, neben natürlich dem Exterieur zum Beispiel.
Und da muss man wahrscheinlich einfach mal verschiedene Pferde in der Hand gehabt haben, um da ein gutes Gefühl für zu entwickeln, was fühlt sich normal an und was ist dann die Abweichung der Norm oder im Rechts-Links-Seitenvergleich dann beim.
Genau, das würde ich eher empfehlen, vorne hinten. Also es reicht ja, wenn du weißt, wie sich dein Pferd anfühlt. Du bist ja dann per se kein Therapeut. Von daher ist es ja nur, du musst ja noch nicht mal wissen, was du da fühlst. Das Einzige, was du wirklich, was dir merken solltest, ist, dass du quasi eine Veränderung fühlst. Also sei es vom Gewebe, sei es von der Temperatur oder der Druckdolenz. Also das ist ja egal, ob du jetzt 10 Pferde am Tag abtastest, sondern dann geht es wieder nur um dein Pferd. Und wenn du das jeden Tag machst, und ich meine, du kratzt wahrscheinlich die Hufe aus und dann fasst du da dreimal durch. Das sind 3 Sekunden Griffe, so ungefähr. Also es ist ja jetzt nicht aufwendig, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Und wenn mein Pferd plötzlich mehr wegzuckt, weil es gibt auch Pferde, die sind super empfindlich, die zucken immer weg. Also ne, wenn du so ein Pollblüter anfasst, der wird mehr zuckig sein als jetzt der Tinker. Das ist aus dem Naturell schon so. Deswegen ist ja nicht der Vollblüter, jetzt hat er einen Sehnenschaden, sondern der reagiert grundsätzlich einfach ein bisschen empfindsamer. Ist jetzt, auch ein Tinker darf empfindsam sein. Nicht, dass ich jetzt hier mal auf die Füße getreten fühle. Aber da geht es darum, eine Veränderung zu bemerken. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann fühle ich das bei meinem Pferd und das reicht eigentlich.
Okay. Jetzt interessiert mich als Hufbearbeiterin natürlich vor allem auch der Zusammenhang zum Huf und der Hufbearbeitung. Gibt es da aus deiner Perspektive Erfahrungen, wie viel Einfluss eine schlechte Hufbearbeitung und eine Fehlstellung in den Hufen auf dieses Thema Sehnenprobleme hat und vor allem auch das Thema Beschlag? Das wird ja immer sehr heiß und kontrovers diskutiert.
Also da gibt es tatsächlich ja Gott sei Dank inzwischen nicht nur Erfahrungen, sondern ja wirklich ganz viel Studien zu, wo sie ja mit diesen Druckmessungen von den Hufabdrücken arbeiten, mit Eisen, ohne Eisen, mit orthopädischen Beschlägen, kurz nach der Bearbeitung, 3 Tage nach der. Also da gibt es ja Reituntersuchungen, ganz, ganz toll. Wer da ein bisschen mehr einschauen möchte, kann ich sehr Jenny Hagen empfehlen. Die ist ja Schmied und Tierärztin und hat da auch ganz viele Studien mit begleitet. Und was vielleicht schockierend ist, was sie herausgefunden haben, ist, dass quasi die Hufbearbeitung gar nicht einen so großen Einfluss hat auf die Druckverteilung. Das kann minimal, natürlich, wenn die katastrophal ist und die Achsen und das stimmt alles nicht, keine Frage, das ist eine Katastrophe, da ist die Belastung mehr auf den Sehnen. Das klammern wir mal aus. Aber dann ist es so, wenn ich quasi die Hufe bearbeite, dann sehe ich, dass das Gangbild von der Ganganalyse der Druckverteilung kurzfristig ein bisschen anders wird, im Idealfall besser. Aber schon nach 3-4 Tagen läuft das Pferd eigentlich wieder wie vorher. Aber das Training, und das ist eigentlich, finde ich, eine gute Nachricht, das beeinflusst quasi, wie das Pferd die Füße setzt, wie es belastet, ob es eben den Fesselkopf hochdrückt und damit die unteren Stoßdämpfer entlastet. Also da sieht man, dass das nachhaltig Veränderungen bringt in quasi der Hufnutzung, nennen wir es mal so. Und ich finde, das nimmt ein bisschen den schwarzen Peter von den Hufbearbeitern ab, weil das ja oft dann so gesagt wird, ja, der ist ja total schlecht von den Hufen bearbeitet. Und deswegen ist das gekommen. Da muss man inzwischen ein bisschen zurückrudern mit der Studienlage inzwischen und sagen, ja, so sieht es tatsächlich nicht aus, sondern das, was das Pferd oben vom Rücken, von der Muskulatur, vom Training quasi tut, das hat den kriegsentscheidenden Einfluss, wie es die Gliedmaßen benutzt und entlastet im Sinne der Sehnen. Und die Hufbearbeitung kann natürlich ein Teil davon sein, aber es ist nicht das große Stück vom Kuchen. Und nur weil das jetzt schöner, idealer geraspelt hat, wird das nicht den Gang des Pferdes verändern langfristig, sondern wirklich nur in einem ganz kleinen Zeitfenster.
Ja, das ist super spannend und bestätigt, glaube ich, das, was viele Hufbearbeiter auch aus der Praxis erleben. Sobald das Training sich verändert, sind auf einmal Hufkorrekturen oft auch anders möglich und man kann da eben auch an den Hufen ablesen, dass die gleichmäßiger werden. Wie sieht es denn dann mit dem Thema Beschläge aus? Das wird ja auch genauso heiß diskutiert. Beschläge werden in manchen Kreisen verteufelt. Da darf man auf gar keinen Fall ein Pferd beschlagen. Ist es da ähnlich wie mit der Barhufsituation oder mit der Hufsituation, wie du sie eben beschrieben hast?
Das ist natürlich wieder sehr abhängig von dem Management des Pferdes. Also was tut es beruflich, wo wohnt es und wie kommt es damit zurecht? Wie ist auch die Hornqualität? Wie ist die Hufstellung? Ein platter Vollblüter in einem steinigen Offenstall, der wird schneller Probleme kommen als halt ein Tinker, der höher steht, von einfach der Grundkonstitution des Hufes. Und deswegen, ich mag diese dogmatischen Dinge nicht, weil unsere Pferde sind keine Wildpferde mehr. Sie leben nicht in der Steppe und können den ganzen Tag mit Propriozeptionstraining und auch dem Horn, was natürlich stabiler wird, wenn ich natürlich viel Strecke laufe. Das ist ein Zustand, den es nicht gibt in der Realität. Von daher finde ich diese Vergleiche immer so ein bisschen ungünstig. Das heißt, ich schaue, wie kommt mein Pferd damit zurecht? Und ja, natürlich ist es schön, wenn das barfuß geht, gar keine Frage. Mal aus ganz vielen Perspektiven betrachtet. Gleichzeitig, wenn das Pferd in einem Offenstall steht, wo sehr viel Beton ist und der Abrieb ist größer als dass es nachwächst und es hat beim Laufen einfach Schmerzen, dann bin ich der Freund zu sagen, ich mache es für das Pferd wohliger und dann kann ein Beschlag schon eine Lösung sein. Ob es dann mit Hufschuhen läuft, das macht ja meistens der Besitzer drauf, wenn das Pferd ins Gelände geht oder es so gearbeitet wird, aber dann bleiben wieder 23 Stunden am Tag übrig. Das heißt, wie lebt das Pferd denn? Kommt es denn damit zurecht? Und dann auch, wenn das Pferd jetzt 15 Jahre Eisen drauf hatte, zu sagen, oh, ich habe jetzt was darüber gelesen, ohne Eisen ist viel besser und ich reiße die dann jetzt ab und dann stelle ich das Pferd in den Offenstall, aus einer Box mit Eisen, in den Offenstall ohne. Das heißt, die Mehrbewegung ist da, der Abrieb ist mehr da, das Pferd muss erstmal überhaupt zurechtkommen. Die Pferde, den brennen den Füßen, die haben solche Schmerzen und manchmal wird es dann nicht so richtig, bei dem Extremfall natürlich schon, weil haben die eine Huflederhautentzündung und das sieht aus wie Hufrehe, die können ja kaum laufen. Muss das sein? Ich sage ganz klar nein. Da darf man dann die Fütterung anpassen, damit die Hornqualität besser wird. Und das muss ich im Idealfall schon 6 Wochen, wenn nicht vielleicht Monate vorher noch, schon machen, bevor ich überhaupt daran denke, sie abzumachen. Dann würde ich immer von Eisen auf Duplus. Duplus haben auch wieder Vor- und Nachteile, aber sie sind erstmal anders als ein Eisen. Dann hinten ab, dann vorne und so kann man sich peu à peu rantasten. Aber ich habe auch Pferde, die eben Hufprobleme oder Stellungsprobleme haben, die langfristig welche drauf haben. In dem Setting, wo sie sind, funktionieren sie damit sehr gut. Deswegen bin ich nicht der Freund von nie Eisen oder immer Eisen, sondern wie ist es denn für dein Pferd, wie du es auch arbeitest, weil ein Vielseitigkeitspferd auf der Strecke in einem M-Parcours auf Rasen ohne Stollen laufen zu lassen, finde ich für Pferd und Mensch echt gefährlich. Ich bin ja selber Busch geritten und ich habe es auch eine Saison ausprobiert ohne hinten. Ich muss sagen, dass am Ende war das für mich das Risiko nicht wert. Das heißt, meiner hat im Sommer tatsächlich in der grünen Saison Eisen getragen und im Winter halt keine. Jetzt ist meiner nicht mehr in der Tenue, also wir gehen ja kein Turnier mehr. Jetzt läuft er auch barfuß inzwischen und ich habe diese ganze Umstellung also auch selber öfters begleitet. Aber ich finde immer, das Pferd entscheidet. Das Pferd ist dein Kompass, Punkt. Und wenn ihm die Füße brennen, dann darf da was drunter. Wenn es temporärer Hufschutz ist oder ich muss erst nochmal die Hornqualität verbessern, bevor ich es dann barfuß laufen lasse. Vielleicht geht es auch nicht aufgrund der Haltung, wo es wohnt. Und da darf ich dann immer entscheiden fürs Pferd. Und was ich sehr oft begleitet habe, ist eben, dass die Leute sie unbedingt barfuß haben wollten. Und dann sind sie irgendwie langsam und triebig gewesen, die Pferde. Das ist gar nicht mal so, dass ich sage, die sind fühlig, dass man gesagt hat, okay, die können kaum laufen, sondern irgendwie war das Pferd nicht so nicht rangezogen und keine Ahnung. Und dann hat man mal Hufschuhe drauf gemacht, vorne erstmal nur, und plötzlich sind die Pferde vorwärts gelaufen und dann fällt erst auf, wie Aua sie eigentlich hatten. Und dann ist natürlich der Schritt zu auch hinten Hufschuhe relativ groß. Das machen ja auch wenige. Aber auch da lohnt es sich mal, welche auszuleihen und es einfach auszuprobieren, weil die Pferde werden dann plötzlich noch mal viel besser, gehfreudiger und die Öhrchen vorne und stapfen da durch den Wald und so. Dann darf ich das schon noch mal kritisch hinterfragen, wie ich das handeln kann. Und ich habe auch viel mit Hufschuhen gearbeitet und ist auch nicht so einfach immer, dann passend zu finden, dann fallen sie runter, dann gibt's Druckstellen. Also auch das ist halt was, wo ich mich richtig einfuchsen darf. Und da geben, glaube ich, auch viele dann vielleicht einen Tick zu schnell auf oder es ist einfach nicht praktikabel für sie. Deswegen bin ich ja eher der Freund, du bist einzigartig, ne? Dein Pferd ist einzigartig und zusammen seid ihr ein Unikat, findet eine Lösung, was für euch passig ist. Im Idealfall natürlich so, dass die Pferdegesundheit da am besten unterstützt wird, aber das muss nicht immer heißen, viermal barfuß.
Ja, und gerade zum Thema Hufschuhe, da darf man auch durchaus mal in den Hufschuhberater investieren, weil ja, nicht einfach irgendwas aus dem Internet bestellen, ohne darauf zu achten, welche Hufform hat das Pferd und welcher Schuh passt wirklich auch zu dem Pferd. Das kann auch richtig nach hinten losgehen. Und ja, da würde ich immer gucken, dass man sich da jemanden holt, wo man auch mal wirklich unterschiedliche Schuhe ausprobieren kann. Ich habe das auch in meiner Arbeit mit meinen Kundenpferden schon gehabt, dass ich dachte, oh, die Hufschuhe, die müssten so von der Optik her super passen, von der Hufform super passen. Und die Pferde fanden es aber total katastrophal. Und da entscheidet dann auch wieder das Pferd, welcher Hufschuh darf es denn jetzt sein. Und ja, da geht es dann auch nicht unbedingt um die Optik oder das, was die Pferdebesitzer dann immer gerne haben möchten, mit welcher Idee sie da in so einen Termin hineinkommen. Ja,
kann ich sehr empfehlen, weil Hufschuhe sind ja auch kostspielig. Und von daher, wenn ein Hufberater in der Nähe ist, das kann ich wirklich von Herzen empfehlen, das zu tun.
Ja. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Sehne. Gibt es denn große Irrtümer oder Mythen in Bezug auf die Sehne, die man wissen und kennen sollte?
Also Sehnenpferd gleich Sehnenpferd ist für mich so ein Klassiker. Es macht einen Riesenunterschied, ob der Fesselträger oder eben die Beugesehne betroffen ist, in welcher Phase das Pferd ist. Also Sehnenpferd ist nicht gleich Sehnenpferd, sondern die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, auch von Lokalisation, Ausmaß. Also nicht das übernehmen, was bei A funktioniert hat, muss bei B funktionieren, aufgrund der genannten Gründe. Von daher, das ist für mich so ein Satz, der ja sehr oft gesagt wird, den ich nicht unterschreiben würde. Dann, der ist in ein Loch getreten. Auch einer meiner Lieblingsklassiker. Ein Pferd ist ein stabiles Tier und wenn es in ein Loch tritt, dann geht die Sehne nicht kaputt. Ja, da liegt mehr dahinter, auch wenn das unangenehm ist, weil es natürlich den Finger auf dich zeigt als Besitzer und du da ein bisschen gucken darfst, Haltung, Training, Fütterung, alles, was wir besprochen haben. Aber es abzutun mit, da ist in ein Loch getreten und dann hinterher so weitermachen, wie es vorher war, dann laufen wir genau in das gleiche Problem wieder rein. Bei gelbe Schein, du darfst wieder loslegen, heißt nicht, das einfach wieder so weiterzumachen wie vorher. Dann, der Boden war schlecht. Also da laufen 100 Pferde drüber und einer hat einen Sehnenschaden. Ja, dann mag der Boden schlecht gewesen sein, aber per se ein schlechter Boden macht nicht unbedingt einen Sehnenschaden. Auch tatsächlich ist es so, dass wenn die Pferde immer auf perfekten Böden läuft, auch das weiß man inzwischen, auch aus Studien und Verlaufskontrollen, weil wir ja sehr viele sehr perfekte Böden inzwischen haben mit sehr guten Sandbelägen und die Pferde werden nur darauf trainiert. Dann verkümmern in Anführungsstrichen quasi die Sehnen in dem Sinne, dass sie keinen unterschiedlichen Input bekommen, unterschiedliche Untergründe, das Propriozeptionstraining der Hufe und damit natürlich immer wieder ein Input ins Nervensystem und ins Gewebe bei den Sehnen kommt. Sprich, wenn die Pferde immer auf perfekten Boden laufen und dann einmal auf einem anderen Boden haben, das ist ein Riesenproblem. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, egal auf was für einen Boden ich reite, auch wenn ich auf einem perfekten Boden reite, habe ich immer einen Impact in die Sehne. Immer. Das geht gar nicht anders. Also wenn ich reite und der Huf setzt auf, habe ich einen Druck, Zug, immer irgendwas an der Sehne. Wenn ich jetzt jeden Tag auf dem gleichen Boden reite, habe ich immer an den gleichen Strukturen, in der gleichen Menge, an der gleichen Stelle eine Mikroläsion. Und das kann sich aufsummieren. Das heißt, es macht niemals Sinn, immer auf dem gleichen Boden zu reiten, sondern immer unterschiedliche Böden zu nehmen. Und der Mythos, der Boden war schlecht und deswegen hat mein Pferd Sehne, den würde ich auch auf jeden Fall entmystifizieren und streichen. Therapie ist wichtiger als Aufbautraining. Es wird sehr viel darüber diskutiert, was fütter ich dem Pferd? Mache ich, weiß ich nicht, Laser auf das Ding? Mache ich eine Kühlgammasche? Mache ich die Vibrationsgammasche? Also ich meine, wenn ich Sehne und Therapie eingebe, PRP, wir werden erschlagen an Möglichkeiten, wie ich eine Sehne therapieren kann. Aber es zeigt sich, auch das wieder, ist jetzt kein Erfahrungswerk, sondern aus Studienlage, die Therapie ist tatsächlich zweitrangig. Also ich kann damit eventuell das Gewebe stabiler bekommen. Es geht aber niemals schneller. Ja, das ist ja auch so ein Wunsch. Jetzt mache ich das, dann bin ich schneller am Ziel. Das geht nicht. Also das, was hinten rauskommt, ist dann vielleicht stabiler, aber es geht deswegen nicht schneller. Die Zellen brauchen so lange, wie sie brauchen. Aber das Training, wie ich das gestalte, wir haben es ja gerade gehört, auch die Gangart, wie das Pferd läuft, beeinflusst es da. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie es dann therapiert worden ist, klar muss es therapiert werden, gerade am Anfang, weil wenn die Sehnenstrukturen natürlich auseinandergedrückt werden und die Entzündungsprodukte dort nicht weggemacht werden, mit einem Entzündungshemmer zum Beispiel oder kühlen, dann schaden das immer noch mehr Fasern. Aber per se, ja, Therapie ist wichtig, aber es ist jetzt nicht so krass, was du da alles tust. Aber das Aufbautraining ist der größere Punkt. Und als letztes hatten wir schon einfach abwarten, hat den gleichen Effekt. Das würde ich auch nicht unterschreiben.
Ja, da steckt, glaube ich, ganz viel drin, was durchaus noch in vielen Köpfen unterwegs ist und wo man durchaus mal drüber nachdenken darf, diese Mythen mal loszulassen. Wenn du PferdebesitzerInnen nur einen Tipp geben könntest, um Sehnen und vielleicht auch das Thema Hufgesundheit langfristig zu erhalten, welcher wäre das?
Ich bin ja der Bewegungsfreund. Das heißt, ich finde einfach mit Zahlen, Daten, Fakten, wenn man sich das selber mal so vor Augen führt, wie viel bewege ich mein Pferd? Einmal im Sommer, einmal im Winter. Nicht nur, wie viel bewege ich es, sondern auch, wie viel bewegt es sich in seiner Haltung. Das finde ich ist game-changing für die Leute, wenn sie das schwarz auf weiß sehen. Sie machen nur 3 Kilometer und die Natur hat 15 bis 20 vorgesehen, dass da was nicht funktionieren kann für Sehnen und Hufe und Gelenke, für Peristaltik, für Verhalten. Also Bewegungsmangel macht in jedem Organsystem ein Problem. Das wäre für mich der Tipp, fang mal an, Kilometer zu tracken und wenn es nur mit dem Handy ist, während du quasi unterwegs bist. Und Next Level wäre dann eine GPS-Messung in der Haltung quasi, dass man es mal über 24 Stunden macht. Aber da mal den Fokus hinzulegen, weil mir ist natürlich klar, ein Präparat kaufen, wo draufsteht, für die Sehne ist so viel leichter. Kurzer Dopaminausschüttung für uns selber. Ich habe was getan, ich habe was ins Futter, ich mache das jeden Tag, mache jeden Tag was Gutes. Ich verstehe das. Also, ne, ich bin auch ein Mensch, ich hätte auch lieber die Tablette statt das Krafttraining 4-mal die Woche. Aber so läuft das Leben halt nicht. Von daher würde ich sagen, einfach die Bewegung im Fokus zu halten, in der Haltung und im Training, wäre für mich nicht nur für Sehne und Huf, aber besonders für die, weil da natürlich auch die größten oder die meisten Probleme liegen, wäre schon mein Wunsch.
Ja, und man haut da wirklich echt daneben von dem, was man denkt, was Pferde sich bewegen und was dann die Realität ist. Ich habe das damals, als ich die Kurse bei dir durchlaufen habe, auch gemacht bei meinen Pferden, da mal GPS-Tracker drangehängt und ich war sehr erschrocken, obwohl ich hier Paddock-Trail mit viel Bewegungsanreizen habe, war es trotzdem nicht so viel, wie ich dachte. Und gerade der Winter, den darf man da wirklich nicht unterschätzen.
Und ist ja auch sehr abhängig vom Pferd in der Gruppe. Also es gibt ja Pferde, die in einer bestimmten Haltung ihre 10 Kilometer abreißen und die Ranghohen, die ja an den nahen Fressstellen fressen, die machen dann irgendwie nur so 4 oder so. Sie sind ja nicht doof.
Ja.
Und gerade Winter, ja, das ist bei mir ja auch so. Also im Sommer macht er locker seine 15 Kilometer und im Winter sind es nur 5. Aber das weiß ich. Also muss ich halt dementsprechend dann im Winter, auch wenn das sehr unangenehm ist, weil im Winter würde ich lieber weniger machen. Also im Sommer in die Heide hier ausreiten, das ist schnell gemacht mit seinen Kilometern.
Ja.
Aber jetzt reiten wir einfach auch im Winter aus, im Schnee ist ja kein Problem. Wir haben ja keine Eisen drauf. Dann kommen wir auch auf die Kilometer, aber es ist natürlich kalt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich dann vielleicht das kürzer halten. Aber ich weiß, die GPS-Messung sieht so und so aus und dann kann ich es anpassen. Das ist schon, das verändert dann schon das Pferdeleben.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da hat super viel drin gesteckt zum Thema Sehne und da sind bestimmt auch viele neue Erkenntnisse für die ZuhörerInnen dabei. Wo kann man dich denn finden und was darüber erfahren, was du so anbietest, wenn man bei dir tiefer einsteigen möchte?
Ich würde wahrscheinlich beim Podcast starten. Wenn man eh gerne Podcast hört, kann man einfach rüber hüpfen. Es gibt relativ viele Sehnen. Podcast-Folgen, auch Aufbautraining der ersten 3 Monate, Sehnenerkrankungen allgemein. Also wenn das einen betrifft, dann kann man da auf jeden Fall schon mal kostenlos ganz viel finden. Das Trainingstagebuch, wo man das mal alles reinnotiert, wie viel Kilometer man macht. Da gibt es einen Auszug, den man auch kostenlos runterladen kann auf meiner Webseite. Und ansonsten im September ist der Trainingskurs in die neue Runde. Und du wirst es nicht glauben, diesmal tatsächlich auch eine für Pferdefachpersonal. Wir machen 2 getrennte, einmal für Pferdebesitzer, auch da mit ein paar Neuerungen drin, dass wir noch mehr in die Umsetzung kommen und weniger am PC sitzen, da bin ich gespannt. Und dann werden wir erstmalig auch eine Runde, allerdings nur für 30 Pferdefachpersonal oder KKP-Pros, wie wir sie nennen, eine Runde machen im September für Trainingskurs. Also das ist, denke ich, gerade für die Sehnenproblematik the place to be.
Ja, sehr cool. Das hört sich sehr gut an und wird bestimmt gut angenommen, kann ich mir vorstellen. Gibt es noch ein Abschlusswort, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Auch mal 5 gerade sein lassen. Es ist immer so viel Optimierung und besser werden. Und ich sage ja auch oft, es ist nicht wichtig, besser als jemand anders zu sein, sondern besser als am Tag davor. Und vielen macht das extrem viel Druck. Und deswegen möchte ich einfach dazu einladen, mal zu fühlen, warum das denn Druck macht. Also mal anzuerkennen, ich mache für mein Pferd das Beste und das ist nicht alles. Du sollst nicht alles geben, sondern das Beste. Das heißt, du sollst nicht dabei kaputt gehen. Es soll Spaß machen, mit deinem Partnerpferd unterwegs zu sein und jeden Tag besser zu werden, heißt auch mal nichts zu tun. Also du wirst auch besser, indem du lernst, mal auf der Couch sitzen zu lassen und dein Pferd Pferd sein zu lassen. Einfach mal den Druck rauszunehmen, zu atmen und aus all den Angeboten und was man alles tun muss für die Gesundheit des Pferdes. Es braucht so viel weniger für Pferdegesundheit, als uns da draußen vermittelt wird. Einfach mal wieder Freude mit dem Pferd zu haben. Und wenn du mal am Schritt am langen Zügel durch den Wald gehen willst, dann machst du das. Und wenn du mal eine Woche zu spät mit der Hufbearbeitung dran bist, dann geht die Welt nicht unter. Einfach, wie gesagt, mal Pferd Pferd sein lassen und Freude am Zusammensein. Das möchte ich unbedingt noch zum Schluss mitnehmen, weil das sehe ich als schwierige Entwicklung im Moment.
Ja, kann ja auch heilsam sein, mal weniger zu tun.
Mhm.
Ja, danke dir für dieses tolle Schlusswort. Und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Sehnen zu sprechen. Und dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder und dir noch einen schönen Tag, Veronika.
Dir auch. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.